Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
So, ich bin heute, liebe Zuhörer, in Ilsfeld, das ist bei Heilbronn. Und wenn jetzt mit Heilbronn nicht gleich jeder was anfangen kann, das ist nördlich von Stuttgart, meine Heimatstadt. Ich bin Jürgen Linzenmeier und ich freue mich auf euch beim Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Mir gegenüber sitzt Jürgen Pfitzer. Hallo Jürgen.
Hallo Jürgen.
Genau, wir haben den Doppelnamen sozusagen, ihn und der Ping-Pong. Ich bin bei Technaro. Du bist geschäftsführender Gesellschafter von Technaro, hast das Unternehmen vor 26 Jahren gegründet und es geht heute im weitesten Sinne oder engsten Sinne um Kunststoff und Alternativen. Ich bin total überrascht gewesen beim Einarbeiten, was ihr macht. Wow. Und wie gesagt, seit 26 Jahren. Dann komme ich gleich mal zur Einstiegsfrage. Jürgen, erzähl einfach mal ein bisschen was über dich. Vielleicht über die Gründung von Technaro, wie es überhaupt auf die Idee gekommen ist, weil vor 26 Jahren Alternativen zu Kunststoff als Unternehmer zu platzieren, mutig.
Ja. Ja, mein Name ist Jürgen Pfitzer. Ich bin bin Gründer gemeinsam mit dem Herrn Helmut Nägele. Habe ich damals die Technaro gegründet und zwar waren wir eine von den ersten drei Ausgründungen der Fraunhofer Gesellschaft.
Okay.
Mittlerweile gibt es Hunderte, also ganz viele jedenfalls. Und wir waren damals also ganz früh dabei und haben dann 1998 tatsächlich unsere Firma gegründet und kann man sich so vorstellen, wir hatten dann auch die Vereinbarung, dass wir uns schonend oder sanft ausgründen aus der Fraunhofer Gesellschaft über 2 Jahre und wir haben dann ganz normal gearbeitet und dann eben nach Feierabend unsere Firma aufgebaut. Das waren dann schon sehr harte Zeiten, Samstag, Sonntag, die ganze Woche haben wir eigentlich immer für Technaro dann weitergearbeitet und der erste Jahresabschluss tatsächlich, wir haben im Juli 1998 gegründet, der erste Jahresabschluss lag dann tatsächlich dann bei 0 Euro Umsatz und die Bilanz hat damals der große Wirtschaftsprüfer Ernst & Young erstellt.
Oh, super.
Da hatten wir natürlich dann auch Diskussionsbedarf, ganz nette über den Unternehmenszweck, was wir denn da so alles machen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Ja, und dann haben wir dann weiterentwickelt und haben dann Bundesmittel einwerben können, allerdings für die neuen Länder. Mhm. Und dann sind wir im Mai 2000 sind wir dann nach Eisenach gezogen, von Karlsruhe aus. Also wir haben uns aus dem Fraunhofer Institut Chemische Technologie, ICT, in Finstal, haben uns ausgegründet und sind dann eben im Mai dann ganz in die Selbstständigkeit, haben wir alles gekündigt in Karlsruhe, Wohnraum und so weiter und sind mit den Familien auch der Lebensmittelpunkt nach Eisenach verlegt und waren dort im Gründer- und Innovationszentrum dort und haben dort eben unsere Firma aufgebaut, so Zug um Zug. Allerdings halt auch ganz mühsam, also im dritten Jahr dann haben wir 40.000 Mark umgesetzt. Das ist ja eigentlich nichts. Da haben wir dann schon Mitarbeiter gehabt, 2, 3. Und wenn wir da Thüringer Bratwürste verkauft hätten in Eisenach in der Fußgängerzone, hätten wir sicher mehr verdient.
Wahrscheinlich.
Aber so muss man sich das vorstellen. Wir haben wirklich alles ganz mühsam und dann haben wir die ersten Aufträge und die ersten Entwicklungen angestoßen und das sind ja dann es hat ja niemand gewartet auf neue Werkstoffe. Es gibt genug Kunststoffe und wir sind ja dann praktisch in der Kunststoffbranche mit unseren Produkten.
Das kommt mal ein bisschen bekannt vor. Ich habe mich vor über 40 Jahren mit 18 mal selbstständig gemacht und meinte, ich müsste einen Verlag gründen.
Ja.
Und da gab es ja viele, viele große Mitbewerber. Also es ist, also ich höre raus, da hängt wahrscheinlich immer noch unglaublich viel Herzblut
Bei
dem Thema. Kommen wir gleich mal zur Frage 1. Das Prinzip des Podcasts ist ja 7 Fragen, 7 Antworten. Frage 1. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, ich habe sie gelesen. Es werden über 300 Millionen Tonnen klassischer Kunststoff, Plastik im Jahr weltweit produziert. Eigentlich eine Riesensauerei, wenn man ehrlich ist. Was macht ihr anders?
Ja, also um da das aufzugreifen, das war tatsächlich so. Wir hatten dann auch immer so Anfragen und da kann man auch nachlesen. Wir haben bei einem der ersten Interviews so mit der Zeitung, hat man damals gesagt, dass der Grund war, weil wir damals, 1998, wurden 100 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert und wir hatten da gesagt, das ist doch der Wahnsinn, das hält doch der Planet nicht aus. Mhm. Also so haben wir das damals formuliert. Heute, wie Sie sagen, 300, also eigentlich ist es bei 400 Millionen Tonnen jährlich die Produktion von Kunststoffen und alles hängt am Erdöl. Und das ist eigentlich das Verrückte. Und wenn wir das damals wissen konnten, dass wir sogar eine Firma gegründet haben, die nachhaltige Kunststoffe macht, dann haben das andere auch gewusst, haben aber keine Maßnahmen eingeleitet, sondern einfach so weitergefäspert, wie sie das halt machen. Und wenn man das mal, also Kunststoffe basieren zu 100% auf fossilen Rohstoffen. Hm. Wenn man das mal ordentlich bilanzieren würde, wenn man also die gerade mal Erdöl hernimmt, wenn man mal die Chancen um Erdöl sieht, die Chancen teilen sich ein paar Ölprinzen, ein paar Aktionäre und die Risiken um das Erdöl, das tragen Sie, ich und vor allem die Kinder, die auf die Straße gehen.
Ja,
und was das für Kosten sind, wir kämpfen jeden Tag damit, sagen Kunden oder Interessenten, sagen, ihr seid ja aber teuer mit euren Werkstoffen. Dann sagen wir, nein, wir sind nicht teuer, wir haben einen realen Preis, Kunststoffe sind viel, viel, viel zu billig. Wenn man Erdöl bilanzieren würde, dann käme man zum Schluss, eigentlich müsste das teuer sein. Es gibt Medikamente, die kann man ohne Erdöl nicht herstellen.
Das ist ja in vielen Bereichen so. Ja. Lebensmittelbranche ist ja ähnlich. Wenn man die komplett durchbilanzieren würde, dann wäre das Schnitzel auch teurer, wie es jetzt ist.
Und was ist denn teuer und was ist billig?
Ja, ja.
Genau. Dann ist ja noch so in der Kunststoffbranche, die produzieren ja Unmengen. Erdöl ist endlich. Also Erdöl wird dieses Jahrhundert nicht mehr überleben, so dass es weiterhin für Energie und Werkstoffe zur Verfügung steht. Unsere Werkstoffe sind aus Pflanzen, sind nachhaltig aus Pflanzen. Unsere Werkstoffe werden auch dieses Jahrhundert überleben, die nächsten 1000 Jahre und die nächsten 100.000 Jahre. Wenn es mal diese Art von Werkstoffen nicht mehr gibt, hat die Welt ein anderes Problem. Also unsere Werkstoffe sind verfügbar für die Kunststoffindustrie bis zum jüngsten Tag. Und das ist der große Unterschied. Und trotzdem kommen wir viel zu wenig in die Produkte, weil immer das mitschwingt, das ist halt auch teuer.
Wie viel Tonnen Alternative produziert ihr, wenn man fragen darf, aktuell?
Also wir haben eine Kapazität so 12.000, 15.000 Tonnen.
Okay.
Und haben aber noch nicht natürlich aus.
Also ist es das Thema im Grunde genommen immer noch nicht wirklich angekommen. Aber da kommen wir später vielleicht noch drauf. Frage 2. Du hast jetzt ja ein bisschen so die 26-jährige Geschichte erzählt mit der Ausgliederung aus dem Frauenhofer. Und inzwischen seid ihr ja erfolgreicher Mittelständler, habt einige Auszeichnungen auch zu dem Thema logischerweise bekommen. Wie kam es dazu? Also wie waren so die Entwicklungsschritte? Welcher Aufwand, welches zeitliche Engagement steckt da dahinter, dass man so eine Vision dann also doch erfolgreich gestaltet. Ja. Also ich sitze hier in einem großen Unternehmen mit Mitarbeitern, draußen ist ein Parkplatz. Also das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie eine Bretterbude irgendwo ums Eck.
Ne? Ja, genau.
Nee, das ist ja entstanden.
Also ja, ja, genau.
Und, wie kam das?
Und tatsächlich auch wirklich, wie gesagt, mein Geschäftspartner Helmut Nägele und ich haben das eigentlich gegründet und machen das bis heute so. Und immer Schritt für Schritt. Und was uns ein bisschen exotisch macht, ist, dass wir natürlich unsere Gehälter haben, aber wir belassen jeden Euro im Unternehmen. Wir haben noch keinen Euro entnommen als Gesellschafter. Und das ist halt auch dann natürlich, dass es da vielleicht ein bisschen besser geht. Und das ist unser Ding und wir investieren alles immer wieder in die Firma. Unsere Leute tragen das mit und so hat sich das entwickelt. Aber tatsächlich wegen den Auszeichnungen, wir haben damals mit unserem leider verstorbenen Abteilungsleiter Dr. Eisenreich vom Fraunhofer-Institut, der hat da so ein Aquasol-Verfahren entwickelt und praktisch ohne Chemikalien hat er Holz aufgeschlossen, nur mit Wasser, Druck und Wärme. Mhm. Wie so ein Schnellkochtopf eigentlich, so im Großen halt. Und das war trotz allem etwas teurer, wie wenn man da Chemikalien einsetzt. Mhm. Und deshalb hat er nach Anwendungen schon gesucht, auch für das separierte Lignin. Mhm. Weil Holz besteht ja aus Lignin und Zellulose und bei der Papierherstellung benötigt man nur die Zellulose und das Lignin wird verbrannt. Mhm. Und dieses Lignin haben wir uns vorgenommen und haben da über einen längeren Zeitraum uns intensiv damit beschäftigt. Und weil wir halt den Background hatten von der Kunststoffbranche, hat man natürlich dann versucht, es auch dort einzubringen. Und uns ist es dann gelungen, dass wir eben dieses Lignin thermoplastisch haben machen können. Mhm. Dann haben wir wieder die zuvor ausgelöste Zellulosefasern oder Hanf-Flaxseesal mit eingemischt und additive Wachse, halt Naturwachse und eingemischt und dann eben einen Werkstoff daraus gemacht, der dann auch ganz sensationelle Eigenschaften damals hatte, ja. Und so ist es dann eigentlich entstanden. Und dann haben wir gesagt, vielleicht können wir ja mal mit unserem Patentanwalt sprechen, also vom Fraunhofer-Institut. Da hat man mit dem gesprochen. Der hat gesagt, er hat da jetzt gar nichts gefunden. Und dann sind wir tatsächlich nach München gefahren mit dem Auto, der Herr Nägele und ich. Und da war dann ein Patentrechercheur, Wodrowski hat er geheißen, weiß ich noch. Und dann sind wir tatsächlich mit dem in der Keller runter und mit der Leselupe damals noch gesucht und er hat gesagt, ja, also Lignin ist natürlich bekannt, er hat da jetzt keinen Treffer, aber wenn wir ihm einen Tag geben, dann sucht er das raus und kann es uns dann schicken. Er hat gesagt, ja, okay, nach so einem Tag recherchieren und dann hat er uns zurückgeschrieben, dass er keinen Treffer gefunden hat.
Okay.
Und dann sind wir zu unserem Patentanwalt, also auch von Fraunhofer, aber den haben wir dann jetzt auch. Bis heute sind wir da mit Lichti und Partner in Karlsruhe. Und da hat der Herr Lichti uns dann, genau, wir haben dann ein Patent angemeldet, oder nicht nur eins, sondern gleich 15. Alle in einem Tag. Und das hat natürlich die Auswirkung gehabt, dass die sich auch so ein bisschen überschneiden konnten, wie so ein Teppich so ein bisschen auch mal überlappen können. Wenn wir das täglich versetzt hätten, dann hätten die sich abgrenzen müssen, weil es ja irrsinnig schwer ist, dass sie jetzt einen jetzt andere tangiert. So, und dann hatten wir jetzt also mit 15 Patenten so ein schönes Feld und dann wurden die auch nacheinander erteilt, weil es sehr neu war, alles grundsätzlich. Und da haben wir auch ein nettes Schreiben bekommen von unserem Herrn Lichti. Der hat dann geschrieben, dass er damals in seiner 50-jährigen Tätigkeit im Patentwesen es noch nie erlebt hätte, dass ein Patent mit einem Hauptanspruch von nur knapp 2 Zeilen zum Patent erteilt würde. Und Also das war für ihn auch was ganz Besonderes. Und natürlich, je weniger man das beschreiben muss, desto breiter ist es natürlich. Und das hat es natürlich dann... hat uns dann selber erstaunt auch. Wir wurden ja dann 2010 mit dem Europäischen Erfinderpreis verliehen vom Europäischen Patentamt eben ausgezeichnet. Und das war eigentlich, mit sowas haben wir gar nicht gerechnet auch. Wir sind angeschrieben worden und der Herr Nägel ist angeschrieben worden und ich auch. Und wir haben es beide in der Papiermüll gelegt, dass wir dort wieder Platz haben und Ding. Und dann irgendwann haben sie uns angeschrieben und gesagt, ob wir denn kein Interesse hätten an der Nominierung von... Und dann haben wir halt, ist so ein Filmteam gekommen und dann waren wir mal nominiert. Und dann haben wir tatsächlich damals in Madrid dann, im Beisein von Prinz Felipe und Prinzessin Letizia, haben wir den Europäischen Erfinderpreis verliehen bekommen. Ja.
Cool. Okay, Frage 4. 3 sind wir. Sorry, Frage 3. Das Produktportfolio umfasst ja 3 Werkstofffamilien, wenn ich das richtig recherchiert habe. Was mich gewundert hat, war, dass es dazu 4.500 Rezepturen gibt. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über die Werkstofffamilien, wie die sich abgrenzen und warum 4.500 Rezepturen notwendig sind.
Ja.
Sind ja schwer zu verkaufen, sage ich jetzt mal, das ist ja erklärungsbedürftig.
Ja, genau. Ja, also wir haben tatsächlich diese 3 Werkstofffamilien so definiert. Das eine Arboform, das ist unser flüssiges Holz, eben dieses Lignin-basierte auch. Und können wir so Holzprodukte eigentlich gut ersetzen. Also da hat man praktisch eine Erweiterung der Kunststoffbranche, weil wir haben ganz tolle Klangqualitäten, eigentlich wie Holz, aber eben wir kombinieren es, den hochwertigen Werkstoff Holz, eben für Akustik, mit der schlauen Kunststoffverarbeitung, also mit der massentauglichen. Okay. Und so können wir wirklich High-End-Produkte machen, wie Kopfhörer, die in Las Vegas den Messepreis gewonnen haben, in der größten Elektronikmesse. Oder die Lautsprecher oder Blockflöten oder solche Dinge mit bestmöglicher Qualität und das aber als Massenartikel. Und das ist so ein großes Feld eigentlich. Dann haben wir einen Werkstoff Arbofil. Da hat sich auch am Anfang immer eben so auch das Wood Plastic Composite, da ist immer noch ein Kunststoffanteil dabei mit Holzfasern zum Beispiel oder eben Naturstoffe kombiniert mit bisherigen Kunststoffen. Und das hat halt diesen Effekt, dass es einfach in Anführungszeichen billiger ist. Und dass man dann zumindest, wenn man das
günstiger als klassischer Kunststoff? Oder?
Günstiger als unsere anderen Angebote. Ja. Und dann haben wir noch einen Werkstoff Arboblend. Und da tummelt sich so alle Biopolymer-Rohstoffe, die man sich so vorstellen kann. Ist auch relativ kunststoffähnlich und da machen wir halt auch ganz viel und insgesamt tatsächlich 5.500 Rezepturen.
5.500 sind sie schon.
Sind schon geworden, ja. Und aber das geht eigentlich automatisch, also auch wenn wir Entwicklungen machen. Wir machen so zentrale Entwicklungen. Wir können jetzt mittlerweile Werkstoffe herstellen vom feinsten Filament für Garne, für Textilien, bis zu ganz wuchtigen Anwendungen, dicken Brettern, was weiß ich. Also die dann einfach Schaltafeln oder die dann einfach wieder komplett andere Eigenschaften haben. Und wir haben ganz weiche Werkstoffe, so thermoplastische Elastomere, da machen wir Tierfiguren also ganz in allen Ausprägungen.
Das heißt, jedes Produkt, wo umgesetzt wird, auch im Grunde genommen eine andere Rezeptur.
Ja, genau. Und dann ist halt oft so auch, dass wir, wenn wir dann die Produkte haben, dann kommt natürlich immer, das schwingt immer mit, etwas höhere Kosten. Und jetzt sind aber wir gefordert. Wir sind relativ gute Entwickler und überblicken auch die gesamte Fertigung, auch die die Verarbeitung beim Kunden. Mhm. Und so ist es uns gelungen, dass wir bei Massenartikeln Zykluszeiten herausgearbeitet haben von 2,4 Sekunden. Der Hersteller hat gesagt, er hat noch niemals zuvor einen Kunststoff schneller verarbeitet wie unseren. Mhm. Und ohne irgendwelche Nachteile, Einschränkungen. Wir können Dünnwand machen, wir können... Ja, und da, deshalb, weil wir halt etwas teurer sind, müssen wir sehr kreativ sein. Und am Ende des Tages hat der Kunde gar keine höheren Kosten, weil wir einfach das gesamte Produkt eigentlich so mitgestalten und dass unterm Strich eigentlich kein Preis-Nachteil, Kosten-Nachteil.
Ja, aber jetzt bin ich halt schon bei der Frage 4. Jetzt haben wir ja vorhin besprochen, dass euer produzierender Anteil am Gesamtvolumen, was tonnenweise so weltweit 400 Millionen an normalem Kunststoff produziert wird, habt ihr ja im Prinzip immer noch eine Nischenstellung auf dem Weltmarkt. Was mich ja bei dem Produkt, wie du das gerade erzählt hast, dass ich ja alles abdecken kann, dass ich alles sinnvoll abdecken kann. Okay, Klammer zum höheren Preis, das ist ein bisschen durchgeklungen, Klammer zu. Wie kann man oder wie könnt ihr oder wie ist eure Vision, dass man diese immer noch Nischenstellung eines sinnvollen, nachhaltigen Produktes kurz-, mittel-, langfristig will ich gar nicht reden, kurz-, mittelfristig irgendwie ändern kann, also dass das andere Voluminas hat?
Also wir haben natürlich eine überschaubare Menge mit 12.000, 15.000 Tonnen. Aber das heißt ja, wir haben ja 5.500 Rezepturen, die haben wir entwickelt. Da gibt es ein Datenblatt. Wir wissen genau, wieso die und nicht die andere. Wenn wir sagen, jetzt natürlich die geringe Menge im Vergleich zu den 400 Millionen, was da produziert wird.
Ich will das gar nicht kleinreden. Ich weiß, wie schwer das ist.
Das treibt uns auch immer um. Normalerweise müssten Firmen wie unsere fliegen. Weil wir können, und rein von den Eigenschaften bin ich überzeugt, könnten Firmen wie wir 60-70% aller Kunststoffe ersetzen, heute schon. Ohne Einschränkungen. Also es ist alles entwickelt. Und alles andere ist Skalierung. Selbst die großen Chemiekonzerne, wenn die sagen würden, okay, wir stellen um, dann können die morgen anfangen und pflanzenbasiert machen. Also so weit, das ist einfach skalierbar. Wir haben es entwickelt oder vieles entwickelt und es ist skalierbar in alle Richtungen.
Ja, aber dann liegt es daran, wie in anderen Branchen auch, Automobilbranche ist so ein Beispiel oder teilweise auch Lebensmittelbranche ist so ein Beispiel, dass man einfach noch nicht bereit ist auf diesen Veränderungsprozess und dass Unternehmen, die in den Bereichen teilweise riesengroß sind, ihre Pfründe da einfach nicht aus der Hand geben wollen.
Ganz genau so ist es. Ja, und unterm Strich für die Allgemeinheit wäre nichts billiger, wie die ganzen Umwelttechnologien einzusetzen. Mhm. Windenergie, Photovoltaik, alles, Solar, alles. Alles ist besser, wie Erdöl zu verbrennen, weil das kostet uns am Ende die ganze Welt. Das sind unermessliche Kosten, die ganze Klimaerwärmung, das ist alleine dem Erdöl geschuldet.
Die Zahl ist, glaube ich, insgesamt bei, also wenn wir so weiterlaufen lassen, Thema Klima, dann werden wir in 30, 40, 50 Jahren, glaube 13 Billionen Euro investieren müssen.
Ja, ganz genau. Und wieso? Es sind ja alles schlaue Menschen da auf der Welt. Ja. Wieso sagt man nicht, das ist doch unumgänglich, ist doch heute schon so. Was kostet denn das, wenn es Überschwemmungen gibt in Deutschland? Das sind doch Kosten. Noch sagt man doch einfach, die Kosten muss ich nicht tragen und geht dann davor rein und sagt, jetzt stelle ich um, komplett auf nachhaltige Technologien. Und
also das mit den schlauen Menschen, alles schlaue Menschen, das habe ich inzwischen ein bisschen, ich setze mal vorsichtig diplomatisch gesagt in Anführungszeichen, weil ich eigentlich manchmal nicht mehr so richtig dran glaube.
Ja,
weil wenn man den gesunden Menschenverstand einschaltet, dann ist es genauso, wie du sagst.
Ja.
Da muss man es tun.
Einfach machen
weil es gar nicht mehr, es gibt, wie hat die Frau Merkel mal gesagt, das ist alternativlos eigentlich.
Genau, wenn irgendetwas alternativlos ist, dann genau das.
Ja. Ja, jetzt haben wir eigentlich Frage 5 beantwortet. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, doch es kann lange dauern, bis nachhaltige Produkte vom Markt akzeptiert werden.
Ja. Da müssen wir fast noch drüber nachdenken, so über so eine Gemeinwohlsteuer. Was trägt zum Gemeinwohl bei und was nicht? Und wenn einer nur sein ganzes Geschäft auf Erdöl aufbaut, wo man weiß, das schadet der ganzen Welt. Und wieso sollen die alle Gewinne, alle Chancen werden privatisiert? Und die Risiken werden sozialisiert. Das trägt sich nicht. Das kann nicht sein.
Ich bin der Meinung, dass Firmen wie ihr, die was dem Gemeinwohl beisteuern, dass die am Ende des Tages weniger Steuern zahlen müssten.
Und wie ist es? Die Erdölindustrie, die Kunststoffindustrie zahlt keine Mineralölsteuer. Ja. Die sind von der Mineralölsteuer befreit. Ja. Das ist absurd. Wir kämpfen gegen Windmühlen.
Ja, ist so. Also das sehe ich schon auch so, ja. Tun wir nochmal kurz zum Produkt zurückrudern, bevor wir da vielleicht nochmal bei Frage 6 dann weitermachen. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es bei euren Produkten? Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, es geht alles.
Es geht alles.
Von der Türe bis zum.
Es geht alles, ja.
Bis zur Seite.
Es geht alles und würde alles gehen. Machen tun wir eigentlich viele Produkte, wo wir einfach besser sind wie alle versuchten Kunststoffe. Hm. Wir sind Zulieferer für die Carbon-Keramikbremse von Porsche, Bentley, Lamborghini, selbst in der Formel 1 sind wir. Wir machen für Rutketten, die machen alle Beschläge für Schneeketten, machen die aus 5 verschiedenen Werkstoffen von uns. Da setzen wir Glasfaser-Polyamid Zahnräder aus unserem Werkstoff, aus unseren Werkstoffen. Wir machen hier hinten liegt ein Kunststraßenteppich, komplett aus Pflanzen. Was machen wir denn? Hochpreisige Lautsprecher. Wir haben in Las Vegas eben den Messepreis für Kopfhörer gewonnen, mit sündhaft teuren. Wir machen Kopfhörer eben und machen Gucci-Schuhe, Damenschuhe für 500.
Ja, ich habe da die Schuhe gesehen.
Ja, für 500 Euro das Paar. Weil wir der Werkstoff immer mitschwingt, naja, der ist halt zu teuer. Deshalb, wenn man es aus Kunststoff machen könnte, dann macht man es aus Kunststoff. Und das müssen wir durchbrechen und das gelingt uns auch. Und wir haben natürlich auch viele Kunden hier, Mockmill zum Beispiel, die Getreidemühle. Das war das erste elektrische Haushaltsgerät der Welt, vollständig aus Biokunststoffen. Und wir haben schon immer mehr Mitstreiter. Und wenn wir keine Mitstreiter gewinnen, so war es in der Wuchshülle erst. Wir haben The Forest Cleanup Projekt gehabt mit der Hochschule Rottenburg, haben Wuchshüllen, also Verbissschutz gemacht. Und dann war im Projekt sogar noch eine Ausschreibung europaweit, wer hat Interesse, dieses Produkt in sein Sortiment aufzunehmen. Kein Interesse. Und dann haben wir nochmal ein Tochterunternehmen gegründet mit der Firma Joma Polytech aus Bodelshausen. Ist ein ganz großer Kunststoffverarbeiter. Und der hat gesagt, ich glaube dran, ich mache mit. Und wenn wir zusammen dann die Firma gründen, und dann haben wir das so gemacht, 50-50, und die Wuchshüllen sind jetzt im Markt und das fliegt. Also wir haben da wirklich ganz große Nachfrage, weil unsere Wuchshüllen, wenn man es draußen sieht, sind ja, wenn man durch den Wald läuft, sieht man irgendwann immer so Wuchshüllen, die sind bisher aus Kunststoff und das ist der Haupteintrag von Mikroplastik im Wald, weil die natürlich im UV-Licht zerfallen, degradieren und dann Mikroplastik im Wald hinterlassen. Mhm. Und unsere sind unter Waldbedingungen biologisch abbaubar. Mhm. Und weil es da überhaupt gar keine Norm gegeben hat, haben jetzt unsere, und deshalb haben wir auch so viele Wissenschaftler, wir haben 3 Doktoren, 10 Ingenieure, bereiten mir gerade selber mit dem Konsortium eben eine Dienstpack vor, damit man überhaupt den Nachweis führen kann, was ist da zugelassen und was nicht.
Ich bin gerade ein bisschen frustriert, wenn ich da höre, was alles geht und man machen könnte, was total sinnvoll ist, wenn man darüber nachdenkt.
Ja.
Und es so viel so viele Hürden einem da in den Weg gelegt werden. Also das komme ich ein bisschen zur Frage 6, das haben wir so im Vorgespräch auch schon ein bisschen diskutiert, dass ich selber so im Augenblick auch ein bisschen das Gefühl habe, dass das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen gerade, ich will nicht sagen verschwindet, aber nicht mehr ganz so für wichtig oder ernst genommen wird. Das verstehe ich in Teilen, weil natürlich Geschäftsführerinnen aktuell schon natürlich unter Druck stehen und ihren Laden am Laufen halten müssen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass man sieht man bei euch mit so Innovationen und neuen Wegen ja durchaus auch große Märkte sich erarbeiten kann. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, seit diesem Jahr es lächelt nach und man sieht die Chancen nicht mehr so. Und du hast vorhin gesagt, mit den ganzen Krisen, Krieg, Ukraine und so ist es kritisch. Ich habe dann so als Gegenpol noch gesagt, ich finde auch, dass die aktuelle Politik, ich will jetzt gar keine Parteinamen nennen, manche Dinge wie Wärmepumpe, die ja eine absolut gute Sache ist und ja, gibt es ja nichts zu darüber diskutieren, ja. So schlecht geredet oder so schlecht kommuniziert hat, dass die Leute sagen, den Weg gehe ich nicht mehr mit. Ist jetzt gar keine Frage,
sondern einfach nur genau. Also ich sehe das genauso. Wärmepumpe ist eigentlich genau das Mittel, wo wir auch den Hebel überhaupt erzielen können. Wir haben uns halt mal committed mit 193 Nationen, die Vereinten Nationen, haben das 1,5-Grad-Ziel niedergeschrieben. Und jetzt muss die Politik, egal wer da jetzt an der Regierung ist, die müssen plausibel aufzeigen, wie sie dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen möchten. Und Deutschland ist einer der größten CO2-Emittierer der Welt. Jetzt müssen die plausibel aufzeigen, wie gehen sie da hin. Da kann man nicht anfangen und sagen, jetzt blasen wir mal die Teelichter früher aus, abends. Und dann geht man natürlich an die Energie. An was soll man denn gehen? Also machen sie. Und es gibt ein Mittel, eben die Wärmepumpe. Natürlich muss man da einen Schritt nach dem anderen machen. Aber auch die Regierung, also ich sehe die gar nicht so schlecht, wie die überall die haben wirklich auch, die müssen die multiplen Krisen, kommen alle jetzt in dieser Regierungsperiode, brechen über uns rein. Und das haben sie doch ganz gut gemacht. Das haben sie doch wirklich, also wir sind ja davon ausgegangen, dass jetzt die Straßenlaternen anfangen zu flackern, weil wir keine Energie mehr haben. Ja. Und das haben sie gemacht. Und die haben auch mit PV-Anlagen, an guten Tagen produzieren wir mehr Strom wie alle Atomkraftwerke Frankreichs, die hochgelobten. Und also wir haben gut...
Ja, teilweise einen Überschuss,
ja. Ja, wir haben wirklich, und auch unsere Technologien, wir sind ja die Erfinder der Umwelttechnologien in der Welt, absolut. Deutschland und Europa. Wenn wir das auch erkannt hätten, und wir hatten es ja auch vor 26 Jahren erkannt, dass das der richtige Weg ist, also wäre schon noch Spielraum gewesen, das so früher zu erkennen, dann wären wir heute Weltmarktführer in Elektromobilität. Ja, ja. Und China überschwemmt uns mit kleinen Autos, die wir aber eigentlich erfunden haben. Und ich denke mal an Karl Benz oder an Rudolf Diesel oder so, die hätten den Elektromotor entwickelt und den Elektrospeicher entwickelt. Die hätten sich nicht zufrieden gegeben, weil alle Welt, selbst Saudi-Arabien, hatte die Vereinten Nationen unterschrieben und gesagt, wir müssen raus aus dem Erdöl. Aber die haben außer Erdöl nur Sand. Aber selbst die sagen, das führt uns in die Sackgasse. Und wir hängen da auch an dem Verbrennermotor. Das, natürlich ist das die höchste Ingenieurskunst in Deutschland.
Ich glaube aber auch, dass wir das Stichwort hast du gerade gegeben, dass die aktuelle Politik viele Dinge auch richtig gemacht hat. Das sehe ich genauso. Was sie aber nicht geschafft hat und was zwingend notwendig ist bei so einem Thema Nachhaltigkeit, dass ich die Menschen mitnehme und dass ich das sie dafür begeistere und motiviere. Ja. Das ist ja, wenn ich eine kleine Einheit nehme, wie ein Unternehmen, dann sehe ich bei meinen Kunden, dass wenn eine Firma das Thema Nachhaltigkeit platziert, dass sie plötzlich andere Mitarbeiter, andere Menschen anzieht, die dahinter stehen, die da motiviert sind, die jetzt nicht nur abends das Büro aufräumen oder Rechnungen schreiben, sondern die stehen hinter dem Produkt und das müsste so eine Zielsetzung sein.
Freunde von mir haben auch noch kurz eine Ölheizung gekauft, dass sie wieder Bestandsschutz haben, obwohl die andere noch funktioniert. Also, ich versuche immer zu gucken, was würde ich jetzt machen, wenn ich die Verantwortung von Herrn Habeck hätte oder von der Frau Baerbock. Was würde ich da machen? Ich glaube, die sind unter einem so dermaßen Druck. Erstmal können sie sich von jedem auf der Straße beschimpfen lassen und dann müssen die jetzt liefern und haben dann gesagt, okay, Konzept, Wärmepumpe, das müssen wir machen und so machen wir es, haben es gesagt, 8 Wochen später wurden sie verklagt, dass sie zu wenig machen. Ja. Alle sagen, Moment mal, die verlangen alles ab von uns, das ist da viel zu viel. Ja. Nein, per Gericht sind sie verklagt worden, dass sie zu wenig machen. Und das ist die Wahrheit. Und sie müssen natürlich, sie sind ja auch in der Haftung, sie müssen natürlich Maßnahmen, plausible Maßnahmen darlegen, damit sie überhaupt eine Chance haben, da irgendwelche vorgegebenen, vereinbarte globale Ziele zu erreichen. Also ich finde es eigentlich oftmals hochgradig unfair, wie auch mit unseren Politikern umgegangen sind. Weil wie sieht es denn aus? Die werden heute gewählt und haben dann 4 Jahre Zeit, irgendwas zu richten. Kann man selber, wenn ich auf meinem Schreibtisch gucke, also 4 Jahre, so lange ist das gar nicht. Wir sind 26 Jahre alt. Nee. Und dann geht ja schon wieder nach 3 Jahren die nächste Wahlperiode ab, der Wahlkampf wieder los, genau. Mhm.
Aber gehen wir mal bei Frage 7 wieder ein bisschen runter aufs Unternehmen. Nachhaltigkeit zielt ja jetzt nicht nur auf, wie bei euch zum Beispiel, auf eine nachhaltige Produktpalette ab, sondern es geht ja auch um das gesellschaftliche Umfeld, um soziale Aspekte, Mitarbeiter gegenüber etc. pp. Was ist da eure Zielsetzung? Was macht ihr da? Oder denkt ihr in die Richtung, dass man sagt, Nachhaltigkeit ist ja ein Gesamtkomplex sozusagen?
Ja, also natürlich. Also,
ich habe zum Beispiel keinen Nachhaltigkeitsbericht gefunden, wo ich jetzt ein bisschen was diesbezüglich nachlesen könnte.
Ja, wir haben keinen eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Wir schreiben aber durchaus mit. Wir sind auch engagiert bei der Firma The 17 GmbH mit 17 Paten. Anni Friesinger ist Pate und Timo Hildebrand und René Caselli, Klaus Kircher und eben Professor Weber. Wir haben einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit in Köln. Mhm. Der ist jetzt auch zur DFL gewechselt, ist da in der Führungsriege. Okay. Und einer unserer ersten Kunde waren alle 18 Vereine der Deutschen Basketball-Bundesliga. Und wir sind der Nachhaltigkeitsberater von denen. Borussia Dortmund solche Kunden haben wir da.
Ja, stark.
Und von daher sind wir da schon auch was die Firma anbelangt, denke ich mal, ganz gut.
Ja, das muss
ineinander greifen. Das sind auch unsere Mitarbeiter. Klar. Am letzten Freitag war ich in Frankfurt eingeladen vom Generalkonsul der Volksrepublik China. Und dort wurden wir vor 500 Gästen den ersten ESG-Award, deutsch-chinesischer ESG-Award verliehen.
Deutsch-chinesischer ESG-Award gibt es schon.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Wir waren eine von 11 Firmen und eine andere Firma war zum Beispiel Sinopec. Das ist die fünftgrößte Firma der Welt. Mhm. Die wurde auch ausgezeichnet. Da war auch der CEO da.
Ja, Glückwunsch.
Ja,
stark. Dankeschön. Zukunftsfrage. Was sind die Projekte in der nächsten Zeit? Was ist so in 1, 2, 5 Jahren?
Also jetzt ganz aktuell verlegen wir unseren ersten Bio-Kunststraßen-Sportplatz in meiner Heimatstadt Elbingen, auf der Ostalb. Und das wollen wir noch dieses Jahr abschließen und dann fällt erstmal sehr viel Druck ab, wenn das alles dann auch auf
Fußballfeld,
ja.
Steigen dann auf, oder?
Ja, bestimmt. Eigentlich war es ja geplant für Baseball, zweite Bundesliga, okay. Aber die haben sich nochmal einen anderen Rasenplatz gesichert. Dann haben wir einige Projekte, die wir dann halt abschließen werden. Und wir planen einfach, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden auch weiter wachsen, so wie wir das jetzt auch die letzten Jahre gemacht haben. Wir wollen jetzt schon das auch die Skalierung jetzt noch vorantreiben. Pläne haben wir schon.
Ideenpläne ohne Ende, oder?
Genau.
So, ja.
Genau. Und was wir jetzt gerade schon intensiv prüfen, ist auch, ob wir uns nicht eben weiter in China engagieren, weil das natürlich 70% aller Kunststoffe werden in China verarbeitet und da müssen wir eigentlich, da hätten wir den größten Hebel. Und was halt in China gut ist, wenn die richtigen Themen für gut befunden werden, dann wird es gemacht.
Ja,
und so. Und die haben jetzt auch eine Kohlenstoffneutralität ausgerufen. Sie wollen grüne Technologien. Ja. Und dann machen die das. Ja. Und die Anfangskosten, die werden dann halt mit nicht auflaufenden Folgekosten eben wieder verrechnet und alles ist gut. Genau, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt hier und sind jetzt hier am Wachsen und arbeiten jeden Tag dran, dass es halt immer Zug um Zug ein bisschen besser wird.
Sehr schön. Jürgen, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Jürgen. Hat mich sehr gefreut.